Welcher ist der lustigste Fisch der Welt?
Der Goldfisch.
Der Lachs.
Boah, na, oder?
Liebreizen.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist aber was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Das gelacht. Wieso der Goldfisch?
Goldfisch ist ein süß und
ja,
arm.
Lustig. Es war lustiger, wenn du wenigstens Clownfisch gesagt hättest.
Ist mir nicht eingefallen, okay. In der kurzen Zeit.
Okay. Sarah, was hat dich beschäftigt?
Mich hat was beschäftigt. Und zwar, letzte Woche hat ja die österreichische Männerfußballnationalmannschaft nach 26 oder 28 Jahren? 28 Jahren, glaube ich, wieder mal die Qualifikation für die Fußball-WM geschafft. Und das ist in Österreich sehr, wie sagt man denn, gefeiert worden.
Gratulation an der Stelle.
Genau, Gratulation auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr mit. Ich habe es tatsächlich wirklich mitverfolgt und da ein bisschen mitgefiebert und habe mich auch voll gefreut. Es ist dann ein bisschen eskaliert auf meinem Account, weil... Es gab dann ein besagtes Interview von Marko Arnautović. Ich glaube, er ist ja Kapitän, oder? Der Nationalelf.
Es ist Halbwissen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es
nicht. Ich weiß es leider auch nicht.
Aber naja. Kann sein, ja.
Oder ist Alaba. Naja, egal. Auf jeden Fall, der hat halt auf jeden Fall ein Interview gegeben und hat dann halt quasi den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler von Österreich mehr oder weniger aufgerufen, dass sie bitte den 18.11. als österreichischen Feiertag, wie sagt man denn da,
einen Feiertag
draus machen sollten.
Implementiert werden soll. Mhm.
Genau, weil Österreich hat sich eben nach 28 Jahren endlich wieder für die WM qualifiziert. So, und ich habe mir erlaubt, ein Video dazu zu machen. Und ich habe es sowohl von privater Seite teilweise gehört, dass es irgendwie nicht so gut angekommen ist, aber ich habe diverse Nachrichten gekriegt, die das irgendwie absolut nicht lustig fanden. Weil man muss jetzt schon dazu sagen, gut, bei Arnautović bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der hat das bis zu einem gewissen Grad auch wirklich ernst gemeint, diesen Aufruf.
Ach, das war von dem doch ein bisschen ein Gag und von dir einfach
ja,
der
und
Gag
ich
auch
halt dann,
als Gag.
Ich habe halt dann so ein Greenscreen-Video gemacht, wo ich halt quasi mich eingeblendet habe und so ein bisschen überheblich halt geschmunzelt habe und quasi, dass Männer ja oft sagen, boah, ihr Frauen, ihr seid ja so emotional und ihr seid ja so hysterisch. Und ich dann irgendwie so gesagt habe, aber Männer verlangen dann einen Feiertag dafür, dass sie halt gerade mal, man muss es jetzt einfach also hart ausdrücken, irgendwie halt so das Bare Minimum irgendwie geschafft haben. Also es ist mega cool, dass sie endlich wieder dabei sein. Aber Leute, die haben ja jetzt nicht die WM gewonnen. Und ich habe Nachrichten von Frauen, von Männern gekriegt, was ich mir eigentlich da erlaubt habe. Also wie komme ich dazu, das jetzt ins Lächerliche zu ziehen? Das ist Sportgeschichte nach 28 Jahren endlich wieder und so. Voll, absolut. Ich gehe da voll konform damit. Das stimmt ja auch. Aber es ist trotzdem jetzt, wenn man nochmal die Fakten so auf den Tisch legt, dann ist es eigentlich ja der österreichische Fußball mit einer der Verbände, die am meisten Kohle zur Verfügung haben. Und da fragt man sich schon, was haben die gemacht die letzten 28 Jahre? Also vergleicht das mal mit ein paar Randsportarten, die dann aber vielleicht, weiß ich nicht, olympische Medaillen gewonnen haben oder die Titel gewonnen haben oder so. Aber das ist aber die Fußballer ausgeblieben. So, woran liegt denn das? Man könnte jetzt einmal Kritik an den Verband werfen. So, was ist denn da eigentlich passiert die letzten 28 Jahre?
Nur weiter aus dem Fenster.
Ja, ich weiß. Aber wirklich, Leute. Und ich habe dann echt mit einem Bekannten von früher über Instagram so ein bisschen eine Diskussion begonnen. Und er hat dann auch noch irgendwie so das Argument gebracht, so quasi, ja, ihr Frauen, ihr solltet jetzt einfach weniger Kardashians und Trash-TV schauen, dann würde quasi auch der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und ich war dann echt so, wow. Also, ist jetzt auch irgendwie die Aussage, lehnt sich sehr weit aus dem Fenster, weil da gibt es einfach strukturelle Themen dahinter, warum Frauensport generell einfach weniger Aufmerksamkeit kriegt und auch deswegen weniger Sponsorengelder zur Verfügung hat und so weiter. Und da ist man ja eh gerade dabei.
Da kommt jetzt ein Hauptthema, könnte man draus machen, wie so Strukturen. Oft wird ja nur das Jetzt-Zeitpunkt quasi betrachtet und dann durch solche Aussagen quasi bemängelt, aber eben, es ist ein strukturelles Problem seit Jahrzehnten oder noch länger.
Haben wir ja
warum
sogar,
sowas überhaupt entsteht.
Haben wir auch sogar schon mal drüber geredet, dass mir das an mir selber auffällt, dass ich halt auch aus meiner Familie, so wie ich aufgewachsen bin und auch wie man halt quasi in den Medien Fußball zum Beispiel immer wahrgenommen hat und Fußball ist auch in meiner Familie ein großes Thema, aber wie damals eine Frau das erste Mal irgendwie kommentiert hat, ich glaube, war das sogar das EM-Finale vor zwei Jahren oder so. Genau, und wo ich auch weiterschalten würde, gedacht habe, so, da kommentiert die ja Frau, bis sie dann gecheckt hat.
Weil du es auch nicht gewohnt warst.
Genau, weil man es nicht gewohnt ist und weil das sind ja eben genau diese strukturellen Themen. Und es gibt jetzt von Win Today ja auch so Kampagnen, dass man halt wirklich das versucht zu fördern, dass halt einfach Frauensport mehr mediale Sichtbarkeit kriegt, damit dann mehr Sponsoren, also das interessanter wird für Sponsoren und die einfach dann mehr Sponsorengelder einfach für die Verbände zur Verfügung haben und so. Und das hängt ja, das ist ja Rattenschwanz, aber es ist irgendwie zu einfach gedacht zu sagen, ja, dann ihr Frauen schaut weniger Kardashians und dann geht's halt mehr ins Stadion, dann ist auch Frauenfußball.
Das ist ein Blödsinn.
Genau.
Aber da gibt's ja die geile Kampagne, das war Werbung, ich weiß nicht mehr für welche Firma, aber da haben's auch die Frauenmannschaft, ich weiß nicht, ob es eine Nationalmannschaft für Deutschland oder sowas war, und da haben's die Köpfe und die ein bisschen die Körperbau mit KI geändert, als wären es Männer.
Mhm.
Und dann war das voll der gute Ausschnitt vor einem Match quasi. Und danach haben sie revealed, hat euch das doch gefallen, liebe Männer da draußen oder halt alle Fußballfans. Und am Ende haben sie halt aufgelöst, das waren die Frauen. Und es ist einfach ein Frauenspiel, wenn man nicht weiß, dass es ein Frauenspiel ist, genauso spannend, genauso gut. Klar, es sind vielleicht ein paar Unterschiede, vielleicht sind die Spitzensprintgeschwindigkeiten nicht die gleichen, aber das steht ja am flüssigen technischen Spiel nicht im Weg. Also mittlerweile ist es auch so gut, dass man super gut zuschauen kann und die Leute sind es nur noch nicht gewohnt. Gleich wie die Moderatorinnen, da war ja in Deutschland auch, wo die ersten Moderatorinnen und Kommentatorinnen aufgekommen sind.
Denen hat man die Kompetenz
in den Studios, ja, die haben gesagt, wie sollten die jetzt über Männerfußball reden? Mittlerweile ist es bei Tennis, bei Fußball ja voll normal, dass da auch eine Frau in der Riege drin sitzt und auch gut.
Ja, und dann, jetzt muss man jetzt schon einfach nochmal so... Also bei Arnautovic, da wird es dann halt so gefeiert und ja, der ist ja, glaube ich, weiß jetzt nicht, wie alt er genau ist, aber es wird wahrscheinlich sein letzte WM oder sein letztes Großereignis jetzt werden, wo er teilnehmen kann. Das ist voll cool für den als Sportler und dem ist es so zu vergönnen, dass er das geschafft hat und auch, dass sie da wieder den Erfolg irgendwie feiern können. Also ich ziehe das nicht ins Lächerliche oder so, aber ich möchte einfach nur aufzeigen, stellt euch mal vor, die Viktoria Schnaderbeck hätte sich hingestellt und hätte dann gesagt, hey, macht so einen Feiertag draus, weil wir uns für irgendwas qualifiziert haben. Hey, die wäre zerrissen worden. Ja. Stell dir mal die Kommentarspalten vor. Und jeder, der was anderes behauptet, das stimmt einfach nicht. Wenn eine Frau sowas für wirklich, ich sage jetzt nichts, wenn man wirklich den Titel dann holt.
Ja, nicht mal dann. Dann ist es trotzdem nur ein Gag.
Stell dir mal vor, bei Männern würden sie es vielleicht echt in Betracht ziehen. Und wenn es eine Frau macht, dann hast du ja den kompletten Hau.
Sie wollten ja einen Feiertag, wo der Franz Klammer Olympiasieger war. Ich muss ja sagen, ich liebe Sport ja auch.
Du liebst aber nur, wenn du es selber machst. Du liebst nicht, Sport zuzuschauen.
Nein, ich bin absolut kein Fußballfan. Ich weiß auch wirklich nicht, wer da in der Mannschaft gerade spielt oder wer der Trainer ist. Und dass der die WM-Qual, ich meinte ihm schon voll oft, waren die in der Gruppenphase. War das EM?
Das war dann die EM.
Also ja, für mich macht das, ja, Entschuldigung, da kann ich leider gar nicht mitreden. Ich bin absolut kein Sportfan, aber ich finde Sport generell so geil, weil das einfach echt verbindet. Das ist voll was Positives.
Ich heul bei jeder Olympia-Eröffnung und Schlussfeier und wenn irgendjemand eine Medaille gewinnt und man sieht die Eltern, muss sie immer mitflennen.
Ja.
Mich holt das emotional total ab. Also nicht falsch verstehen, ich habe eine Nachricht gekriegt, dann so quasi, man muss nicht alles kritisieren und so quasi.
Du hast den Gator Arnautovic hat es, glaube ich, auch als Spaß gemeint. Oh. Sicher wäre es cool, wenn es echt passiert. Dann wäre er der einen Feiertag ins Leben gerufen hat. Ist schon sehr unrealistisch.
Von meinem Bruder.
Ich glaube, das hätte er schon gewusst, dass das unrealistisch ist. Aber es war ein cooler Gag von ihm und ich habe es jetzt auch von dir witzig gefunden, weil es stimmt. Dreh die Geschlechter um und es ist ein Aufschrei in die andere Richtung.
Ja.
Vermutlich. Wir können es nicht beweisen, aber wir können es annehmen.
Na, aber ich habe dann auch noch so eine Nachricht gekriegt, so quasi, das ist doch cool und in einer gespaltenen Gesellschaft, dass es wieder was Verbindendes gibt, total Leute. Das und das ist ja so und das wird dann nicht kritisiert, sondern es wird einfach nur der Fakt kritisiert, dass es da einfach auch wieder so eine Doppelmoral gibt. Und da kann man einfach sehr gern mal hinschauen und auch bei einem selber vielleicht anfangen nachzudenken. Und dann, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gießen möchte, dann könnte ich noch ein Reel draus machen, mit einfach nur einem Text drüber. Fußball, der einzige Ort, wo viele Männer Zugang zu ihren Gefühlen haben.
So, ja, ist echt so. Ist ja echt fast so. Also bei ja. Sport lassen die Männer alle Emotionen raus. Ja,
aber Fußball nochmal, beim Skifahren ist das auch nicht so krass, oder? Ja. Skifans seien nie so wie Fußballfans, wo dann stimmt, die Hooligans ja. irgendwo hinreisen und dann hauen die sich die Köpfe ein mit den anderen Fans und dann denkst du nur so.
Du sagst jetzt auch wieder die Negativbeispiele. Es gibt da ja. tolle Fans.
Und voll!
Das ist ja auch spannend. Ich war auch schon mal in einem Stadion. Einmal.
Yay, Steph!
Beim FC Wacker Innsbruck. Und es war schon spannend. Ist schon cool live. Ja. Also dagegen kann man nichts sagen. Das ist ein cooler Vibe. Für mich ist es immer
warst
tendenziell.
Warst du schon mal in der Allianz Arena?
Nein, für mich ist es nur immer tendenziell ein bisschen zu sehr aufblasen, weil am Ende, da muss ich jetzt wieder aufpassen, am Ende spielen die halt am Ball hin und her und verdienen, weiß nicht, 10, 20, 30 Millionen Euro im Jahr. Für mich stimmt das Verhältnis nicht so ganz, aber ist ja nur meine Meinung.
Ja.
Aber es ist ja eine gestörte Marketingmaschinerie im Hintergrund, die das ja wieder rechtfertigt. Also von dem her kann man nichts dagegen sagen. Die machen es gut, so wie es ist. Und es ist okay, dass schon langsam auch der Frauenfußball in die Richtung kommt. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Aber es geht ja in eine gute Richtung.
Aber es ist wirklich krass, ich verfolge das mit, ich habe eine Studienkollegin, die ist Beachvolleyballerin.
Ich schaue weder Frauen noch Männerfußball, vielleicht soll ich einfach mal.
Du bist ja generell ein schlechter Diskussionspartner. Ja, weil
ja, ich schaue wenig Sport im Fernsehen einfach.
Und
ja.
du bist da schnell gelangweilt. Na, was ich noch sagen wollte, ich verfolge das eben bei einer Studienkollegin von uns mit, die sehr professionell Beachvolleyball eben auch spielt. Und da ist es einfach richtig, richtig krass, also von Seiten des Verbandes, sie macht das jetzt auch immer wieder öffentlich und teilt es, dass einfach der Verband einfach nur die Männer transportiert und genauso aber medial. Also es war jetzt gerade, das muss ich auch, irgendeine Großveranstaltung, Beachvolleyball-Großveranstaltung war EM, WM, I don't know, ist leider Halbwissen, aber auf jeden Fall wurde nur über die Männer berichtet. Also das Team, das weibliche Team, was auch vor Ort war, die haben kein Interview gekriegt und die haben keine Berichterstattung gekriegt. Und das ist halt auch so Sache, die werden einfach nicht mittransportiert. Und da ist eben genau dieses strukturelle Problem.
Ja.
Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und Beachvolleyball ist ein Randsportart auf jeden Fall. Und ich sehe das bei ihr halt, wie schwer das ist, an Sponsoren zu kommen, wie es gibt keine Strukturen jetzt auch zum Beispiel. In Innsbruck gibt es keine Beachvolleyballhalle oder so. Jetzt trainieren sie gerade wirklich immer so bei 2-3 Grad im Sand. Ich denke mir so, boah, also mir müsste man viel Geld zahlen, dass ich das machen würde. Und wie schwierig das eigentlich ist.
Ja, voll.
Und das sind die Strukturen, wo man einfach schon sagen muss, da werden Unterschiede gemacht zwischen Frauen- und Männersport. Ja.
Ja, das also war zwischen den Geschlechtern werden Unterschiede gemacht, aber auch zwischen den Sportarten.
Ja, natürlich.
Natürlich, die medial gut transportierbar sind, so wie Fußball, steckt man natürlich auch mehr Geld rein, als jetzt für Eisbahn rodeln. Obwohl da so viel Geld reingesteckt, aber jetzt kann man nicht mehr rodeln, das ist eine andere Geschichte.
Da haben sie ja jetzt in Igels den Eiskanal für mehrere Millionen saniert.
Genau, und jetzt kann man nicht mehr rodeln, weil sie irgendwas falsch gebaut haben.
Wirklich?
Ja.
Na, das haben wir nicht mitgekriegt.
Ja.
Ich habe nur die Kritik gesehen, warum man halt das ist auch Randsportart und es macht ja voll Sinn, wenn man zum Beispiel Sportstätten hat, wo man dann sagt, da können Wettkämpfe stattfinden, aber also jetzt blöd gesagt, eine Skipiste, die kann dann irgendwie die breite Masse irgendwie nutzen oder zumindest gibt es einen Nachwuchs voll. Oder so. Und gerade jetzt beim Eiskanalrodeln ist halt schon so, wo man sagen muss, da viel Geld in die Infrastruktur zu stecken, ist halt auch wieder so ein Thema, wo man sagen muss, gibt es eigentlich gerade nicht andere Dinge, die irgendwie Vorrang haben sollten, wenn Budgets eh so knapp sein.
Es ist das olympisch, deshalb glaube ich, hat es immer noch so seine Rechtfertigung. Aber
das ist schon Nischensportart.
Blöd ist halt dann, wenn man einen Umbau mit Steuergeldern, mit viel Steuergeldern finanziert und dann der Umbau in dem resultiert, dass man nicht mehr rodeln kann.
Also, dass keine Wettkämpfe mehr stattfinden
man
können.
Die trainieren gar nicht mehr. Die haben gesagt, es ist zu gefährlich. Sie haben irgendwas umgebaut, dass die Bahn jetzt in Igels nicht mehr berodelbar ist, falls es das Wort gibt.
Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay.
Ist ja gerade ziemlich spannend, ja.
Ja. So viel dazu. Okay. Ah ja, und ich werde noch auf alle Nachrichten antworten. Ich bin gerade voll hinterher mit dem. Weil das sind immer auch Dinge, wo ich immer mehr Zeit nehmen muss. Und falls jemand da zuhört, der auf eine Antwort wartet, I'm on it. Was hat die beschäftigt?
Mich hat beschäftigt eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber du hast ja mal gesagt, oder man soll ja Menschen nicht aufgrund ihres Äußeren judgen, oder?
Mhm.
Und schon gar nicht, also auf jeden Fall innerlich, aber schon gar nicht so offensichtlich, oder? Quasi ansprechen. Ich habe jetzt aber...
Was kommt jetzt?
Ja, nein, nur, ist mir jetzt nur aufgefallen, ich habe jetzt eine Look-Veränderung, oder ich habe jetzt ein Ohrringel und einen Schnauzer.
Ja.
Ich wäre von jedem in den letzten Tagen, oder seit ich halt wieder von Bali da bin, angesprochen. Die meisten finden es cool, dann ist es ja anscheinend schon wieder nett, wenn man judged, oder? Ein paar haben auch gesagt, schaut voll scheiße aus, die Rotzbremse, der Pornobalken. Rasiert er den weg. Mich stört das jetzt nicht, weder das Positive noch das Negative. Also das Positive ist ja eh ein nettes Feedback. Das Negative stört mich jetzt auch nicht. Aber der Großteil der Menschen judged einfach schon gerne und sagt es auch noch gerne. Ist mir jetzt einfach aufgefallen. Also ich glaube, das, was du damals mal gesagt hast, so man soll nicht auf Äußerlichkeiten gehen und nicht judgen, vor allem wenn man es nicht gut findet, das dann einfach so in demjenigen sein Gesicht sagen, ist noch nicht so in der breiten Masse angekommen. Oder ist es okay, weil es ja ein Bart ist, den ich jederzeit wegrasieren könnte, sie haben ja nicht meine Nase, mit der ich geboren bin, bekrittelt. Das ist wieder der Unterschied, oder?
Es gibt eine Faustregel. Wenn du die Dinge innerhalb kürzester Zeit, also reden wir mal von ein paar Minuten, ändern kannst. Also beispielsweise, jemand hat was zwischen den Zähnen und dann kannst du sagen, so, du hast was zwischen den Zähnen, da ist die Person vielleicht sogar froh und sagt, danke, kann ich mal entfernen. Bart könntest du theoretisch jetzt auch wegrasieren, aber wenn der andere sagt, boah, du hast echt einen richtig dicken Bauchkrieg.
Ja, ah, das haben wir ja schon mal gehabt, habe ich schon wieder vergessen, stimmt.
Nur so als Reminder, dann ist es, oder halt zu sagen, boah, hast du abgenommen, ist halt irgendwie so, ja, du weißt nicht warum, vielleicht geht's der Person gerade nicht gut und so weiter, du weißt nie, was dahinter steht, aber das sind so Sachen, die Person halt nicht innerhalb kürzester Zeit ändern kann. Und dann, wenn jemand sagt, ich finde deine Hose kacke, ja, okay, passt, ist seine Meinung, aber du kannst ja andere Hose anziehen, also das kannst du verändern. Aber halt, wenn es was um körperliche Dinge geht oder eben das Aussehen oder... Ja, eigentlich schon körperliche Dinge, die halt nicht leicht zu ändern sein, wie eben auch, keine Ahnung, eine Nase oder Zähne oder sowas, dann hat man es eigentlich nicht zu kommentieren.
Ja.
Und mir fällt es aber auch auf, wir haben jetzt auch vor kurzem unser Netzwerktreffen in der Filmbase gehabt und ich habe eine Person nicht erkannt, weil sie sehr viel und sehr stark abgenommen hat. Und es ist mir dann danach aufgefallen und auch so mein eigenes... Früher hätte ich immer gesagt, boah, du hast voll viel abgenommen und das als Kompliment gesehen, so quasi, dass man zur Person sagt, boah, du bist endlich dünn, so ungefähr, weil das ist ja in unserer Gesellschaft mehr oder weniger das Ideal, oder?
Wäre das dann okay, wenn du gesagt hast, du schaust gut aus oder das auch nicht?
Doch, man kann ja ein Kompliment machen, wenn es dann ernsthaft gemeint ist, finde ich, aber halt irgendwie das Aussehen zu kommentieren im Sinne von, boah, du hast abgenommen, impliziert ja auch, dass das quasi... besser ist, dünn zu sein, als wie wenn man halt vielleicht einfach ein paar Kilo mehr gehabt hat. Und das ist auch irgendwie nicht okay. Und da merke ich voll, dass ich es von meinem, so wie ich es gelernt habe und wie ich aufgewachsen bin, dass ich es immer sagen würde und dass aber da ich zum Beispiel nachdenke, anfange und das dann einfach nicht ausspreche. Oder auch zum Beispiel bei einer Freundin war es jetzt vor kurzem so, dass ich habe ihren Freund länger nicht gesehen und der hat auch sehr viel abgenommen. Und dann habe ich danach zu ihr gesagt, boah, krass, ich habe ihn ja lange nicht gesehen. Und dann hat sie es halt gesagt und hat sie gesagt, hey, du kannst es ihm gern sagen, er freut sich drüber, weil er hat hart dran gearbeitet, dass er jetzt eben da ein paar Kilo eben abnimmt und schaut da voll gerade drauf und er freut sich drüber, wenn man was sagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, mir ist es aufgefallen. Und aber ich finde, das ist voll das sensible Thema irgendwie.
Aber trotzdem nochmal ein guter Reminder, auch nochmal für mich und für alle, eben das schnell Veränderbare, da ist schon okay, weil ich mache auch oft mal Komplimente bei jemandem, wenn er cool anzogen ist oder auch einen coolen Bart oder irgendwas hat, das ist okay, oder? Kann man schon machen.
Finde ich jetzt schon, ja.
Passt. Und wenn es negativ ist, auch wenn es kurz oder schnell veränderbar wäre, kann man sich ja auch verkneifen. Aber wahrscheinlich macht es auch nichts.
Du musst jetzt schon unterscheiden, wenn ihr Kollegen irgendwie so, ich glaube, da schenkt ihr euch jetzt gegenseitig nichts, oder? So, nein, und dann ist es ja auch so ein Verhältnis, das man miteinander hat, wo man weiß, in dem Rahmen kann man sich bewegen. Aber wenn ich jetzt eine Person vielleicht nicht gut kennen oder eben bei so einer beruflichen Veranstaltung oder ich habe eine Person Jahre nicht gesehen und dann sage ich, bah, abgenommen, super oder was
ja,
ist
ja.
So, das ist eben, halt einfach dann
sehr persönlich.
Genau
ja.
Und übergriffig ja. Letztendlich.
Na, mir ist aufgefallen, ganz viele Menschen reagieren aber, was ja eigentlich auch ganz nett ist.
Ja, dir taugt es ja im Endeffekt auch, oder?
Ja, ist ja ein nettes Feedback quasi ja. Gewesen. Ja.
Ja. Mir hat keiner was gesagt nach Bali.
Du hast ja nichts verändert, oder? Großartig.
Vielleicht schaue ich so erholt aus, aber da hat keiner gesagt.
Vielleicht auch nicht.
Nein, es war Spaß. Ich habe eine Beobachtung. Und zwar, die wollte die letzte Woche, oder hätte die letzte Woche schon mitgebracht. Jetzt ist das medial eh schon wieder ein bisschen abgeflaut, finde ich. Aber es ist ja ein riesiger Skandal um die österreichische Wirtschaftskammer ausgebrochen.
Da kommen wir doch später noch dazu, oder?
Ja.
Okay, na, erzähl.
Das ist auch meine Beobachtung auf jeden Fall. Und der Präsident, also der Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, musste jetzt zurücktreten, da ist der politische Druck so groß geworden. Auf jeden Fall haben sich die Hauptwirtschaftskammerfunktionäre mal die eigenen Gehälter auf bis zu über 60%, oder das sind ja keine Gehälter, das sind ja so Funktionärsentschädigungen, glaube ich, nennt man das, auf jeden Fall um bis zu über 60% nach oben gedreht im Vergleich zum letzten Jahr. Die Angestellten der Wirtschaftskammer haben beispielsweise nur, was ja auch, wenn man es mit der Privatwirtschaft vergleicht, der gute Lohnerhöhung ist von ein bisschen über 4%, glaube ich, bekommen. Und ja, auf jeden Fall musste der Harald Mara musste jetzt zurücktreten. Und ich finde es einfach nur wirklich so krass, das betrifft uns ja, wir sind beide Einzelunternehmer und müssen ja auch die Wirtschaftskammerabgabe, also die Kammerumlage jedes Jahr bezahlen, ist eine Pflichtabgabe. Und es sind im Endeffekt ja schon so Steuergelder, oder es ist nicht direkt Steuergeld, aber es ist halt so eine Kammer, also eine Pflichtabgabe, genau. Die man machen muss. Und ich finde es halt einfach schon richtig dreist und frech in Zeiten, wo die sich ja hinstellen, die war ja auch Teil der Kampagne für die Wirtschaftskammerwahl. Da habe ich auch gesagt, ich würde eigentlich gerne Honorar verrechnen. Jetzt kann ich leider, da kann man leider kein Honorar zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich es trotzdem. Ist ja letztendlich eine gute Sache, auch dass Frauen und Unternehmerinnen da ermutigt werden und so. Und dann stellen die sich immer hin, ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen den Gürtel enger schnallen und alle müssen, Leistung muss sich wieder lohnen, ihr müsst mal 40 Stunden arbeiten, geht's mal gescheit hackeln. Ja, und dann sitzen die irgendwo echt in einem Kammern und sagen mal, also wir erhöhen uns jetzt mal unsere Bezüge erstmal um über 60%. Wirklich so, das darf nicht sein. Ja. Es macht mich so krass sauer, wirklich.
Mim macht das auch so wütend. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und habe dann mit einem von der Wirtschaftskammer gequatscht. Der hat gesagt, er hat leider auch keine Einblicke, weil ich habe ihn gefragt, und man kann auch einen Namen nennen. Es war der Aufschreier von dem Österreich-Wirtschaftskammer-Chef, oder? Mhm. Und dann hat es ein Statement gegeben, ich glaube auf ORF oder ORF Tirol, Instagram, ein Statement von verschiedenen anderen Wirtschaftskammer-Landespräsidenten, Präsidentinnen. Und jetzt sagen wir es auch beim Namen, die Barbara Thaler hat auch ein Statement abgegeben, der soll doch bitte zurücktreten. Mhm. Da denke ich mir,
ist was, jeder meisten Erhöhung kriegt.
Ja, was ist mit ihr falsch? Also das ist die Nächste, das sage ich jetzt da, von mir aus kannst du den Podcast alle weiterschenken, das ist die Nächste, die zurücktreten soll. Die hat Anfang des Jahres,
unbeliebt.
Das ist mir voll egal, die hat Anfang des Jahres, ich glaube 6.000 Euro brutto, netto, keine Ahnung, Monatsgehalt gehabt und ist auf 10.000 Euro erhöht worden.
Das ist ja kein Gehalt, das ist ja nicht ihr einziger Bezug, aber wahrscheinlich
die
mehrere
Bezug.
Funktionen.
Der ist einfach von 6 auf 10.000 Euro erhöht worden. Und mich würde interessieren, bitte kann da jemand mir erklären,
nein, auf Bezug über 12.000, ich habe mir die Summe sogar, also ihre Entschädigung ist um 62% erhöht worden und es sind
so
im Jahr 124.733 Euro.
Ja, und was mich da, ich möchte wissen, wie läuft das ab? Die treffen sich, haben ein Meeting, oder? Heute geht es um unsere Bezüge. Dann sagen alle auf, wer ist dafür, dass wir unseren Lohn von 6 auf 12.000 Euro... Egal, es ist ihr Bezug, es ist ja egal, wie das heißt. Wer ist dafür? Dann zeigen alle auf, oder? Ist okay, wahrscheinlich, wenn man da drin sitzt, zeigt man auch auf. Aber es sind ja keine Steuern, es ist eine Pflichtabgabe. Mhm. Manche sagen Zwangsabgabe. Aber gibt es da kein Kontrollorgan, das sagt, hey, es habt ja eine gewisse Verantwortung mit dem Geld, die kann man ja wirklich zu vertreten. Das kann es ja nicht sein. Da gibt es kein Kontrollorgan.
Ich weiß nicht.
Also bitte erklärt mir das mal jemand, weil wo ich das Statement gelesen habe von ihr, dass der Wiener...
Der Harald Mara.
zurücktreten soll, habe ich mir echt gedacht, also das ist ja echt eine Clown-Show. Wie geht das? Warum ist sowas implementiert als Teil des Systems? Das ist ja nicht funktionstüchtig, oder?
Naja, aber generell der ganze Apparat Wirtschaftskammer, der so aufgeblasen ist, ich habe dann auch noch ein Video dazu gesehen, wo das, ich glaube, das war so, wie heißt es, Gute Nacht Österreich oder so, diese Late-Night-Show im ORF.
Was der Vize noch kriegt.
Na, dass es ja in Österreich 44, glaube ich, wenn ich es mal richtig gemerkt habe, Vizepräsidenten gibt. Also es gibt neun Wirtschaftslandeskammern sozusagen, also pro Bundesland. Und dann gibt es eben die österreichische Wirtschaftskammer, also als Hauptdachorganisation sozusagen. Und dann gibt es halt pro Organisation immer einen Präsidenten, aber es gibt dann pro Bundesland immer mehrere Vizepräsidenten. Ja. Und insgesamt kommt man auf 44 Vize, die alle einfach diese Bezüge einkassieren. Und das einfach in diesen Zeiten. Und dann denke ich mir, was könnte man mit so einem Geld, wo einfach es gab, glaube ich, gerade so viele Insolvenzen wie, weiß ich nicht, noch nie oder so, aber man könnte einfach wirklich UnternehmerInnen fördern. Man könnte, für selbstständige UnternehmerInnen, die vielleicht in Karenz gehen. Also es gibt einfach so viele Dinge, die man, glaube ich, mit dem Geld sinnvoll anstellen könnte, als wie irgendwie so einen aufgeblasenen Apparat weiterhin am Leben zu halten und zu füttern. Und wo man jetzt einmal sagen muss, für meinen Geschmack war es einfach, also ich habe bisher, gut, in meiner Mutterschutzzeit gab es dann die Möglichkeit, das habe ich mir aber auch alles selber zusammentragen müssen und die Informationen selber finden überhaupt, aber da gab es schon Möglichkeiten, wo man irgendwie Support kriegt, aber auch wenn man Wissen braucht oder so, ganz oft ruft man bei der Wirtschaftskammer an und es kann dann mal gibt keine Auskunft, also
und das Vizetum, das ist nicht mehr limitiert.
Ja, genau.
Man kann so viele Vize ernennen, wie man will.
44 Vizepräsidenten in Österreich für die Wirtschaftskammer.
Was tut der dritte oder vierte Vize wirklich aktiv? Das würde mich voll interessieren.
Und dann ist es jetzt ja auch so geil, das hat das Momentum-Institut, die Libi sowieso, die machen so coolen Content und so gute Inhalte, die haben das auf jeden Fall auch nochmal so rausgearbeitet, dass jetzt ja die Martha Schulz, ist eher Tirolerin, interimsmäßig als Präsidentin der österreichischen Wirtschaftskammer eingesetzt worden ist und dass das auch so so ein Zeichen ist, dass halt in Krisenzeiten werden immer Frauen geholt dann, weil das impliziert sozusagen, dass es die Organisation jetzt wirklich ernst meint. Das zeigt den Umschwung, das zeigt die Veränderung, wenn dann eine Frau eingesetzt wird. Und das Geile ist immer, dass dann Frauen eigentlich das aufräumen dürfen oder sich dann hinstellen dürfen und argumentieren und so weiter, was sie nicht mal verbockt haben, was meistens irgendwie Männer vorher verbockt haben, die dann irgendwie gegangen wurden und dann werden Frauen eingesetzt.
Aber in Tirol war es in den letzten Jahren wurscht, ob Mann oder Frau. Der Vorgänger von ihr ist, glaube ich, wegen Korruption abgesegelt worden und sie hat es jetzt nicht besser gemacht.
Von der Barbara Thaler meinst du jetzt,
Genau.
Das war ja auch so ein bisschen, oder?
Ja, war shady. Also ich glaube, vielleicht geht man als Gutmensch dahin und wird dann irgendwie einfach von den Strukturen infiziert und wird zum Bösewichten. Keine Ahnung, wie das läuft.
Das habe ich mich auch gefragt. Wann kann so sein. Der Punkt kommt, dass man sagt, man bekleidet so ein Amt, man hat am Anfang irgendwie nur die guten Absichten und irgendwann denkt man sich, komm, das mache ich jetzt meine Tasche.
Ich weiß nicht, was passieren hat. Wenn ich weiß, geil, jetzt bin ich für die nächsten 5 Jahre gewählt worden, bin jetzt nur 5 Jahre lang pro Monat 4.000 Euro mehr kriege, ist voll geil eigentlich. Wahrscheinlich darf ich auch aufzahlen in der Runde, wenn kein Kontrolleur da sitzt und sagt, macht sie das mit den Geldern richtig? Vielleicht würde ich auch so reagieren, keine Ahnung. Ja. Man ist schon sehr schnell verleitet. Und deshalb, ich weiß nicht, bitte erklärt mir das jemand, ob es da wirklich kein Kontrollorgan gibt. War hochinteressant.
Ich habe die Woche auch noch was gelesen und das finde ich auch so spannend, dass ganz viele ja beim Land, also die sind öffentlich Bedienstete oder haben auch indirekt irgendwie Verträge, die letztendlich über Steuergelder finanziert werden. Also zum Beispiel auch bei uns die DIVAG, das ist unsere Stromgesellschaft in Tirol oder die IKB, Innsbrucker Kommunalbetriebe und so weiter. Das sind ja prinzipiell dann auch irgendwie wie so Stadt- und Landorganisationen letztendlich. Und da fließt auch ganz viel Steuergeld rein. Auf jeden Fall, dass die immer recht gute Gehaltserhöhungen kriegen und dass es aber so krass ist für die Privatwirtschaft, weil die Privatwirtschaft da nicht mitgehen kann und nicht nachziehen kann.
Genau, die sind nicht wettbewerbsfähig.
Genau, mehr. Man ist dann nicht mehr wettbewerbsfähig und kann diese Löhne und Gehälter aufgrund der Nebenkosten oft nicht mehr tragen oder nicht mehr zahlen. Und aber diese Unternehmen, die quasi auch über Steuergelder mitsubventioniert werden, die fressen das dann halt auf. Oder genau. Die Stadt Innsbruck hat die Rücklagen, die es gab, irgendwie aufgebraucht, weil man die Pensionen anpassen musste von Stadtbediensteten, die jetzt eben in Pension sind. Und das ist irgendwie auch so, wie man denkt so, wie kann das sein? Das ist irgendwie dieser Apparat, dieser bürokratische, der ist so aufgeblasen. Und ich denke mir auch so, ich würde meinen Mitarbeitern auch teilweise einfach gern viel mehr Gehalt zahlen. Aber es ist irgendwie richtig krass, auch jetzt im November, wenn du einen 14. Gehalt nur zahlen musst, was du plötzlich an Kosten hast. Das ist echt nicht ohne.
Darf ich nur ein Beispiel sagen? Also eine Aufgabe der Wirtschaftskammer wäre ja, sich dafür einzusetzen, für die Unternehmer die Nebenkosten ein bisschen zu reduzieren. Ist in den letzten Jahren nicht passiert. Und was das Spannendste ist, du zahlst ja Kammerumlage auch pro Mitarbeiter ja dann mehr. Du zahlst, glaube ich, einen Teil mehr. Und das Krasse ist, es gibt ja, das Jahr hat 12 Monate, oder?
Mhm.
Du zahlst ja deinen Angestellten das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld.
Mhm.
Und dann zahlst bei der Kammer auch 14 Mal.
Nein, das stimmt jetzt, glaube ich, nicht.
Mir hat das gestern, also das ist jetzt nicht belegt, aber gestern eben mit einem geredet von der Wirtschaftskammer und der hat gesagt, über das hat er sich immer am meisten aufgeregt, weil man quasi dann auch so tut, als würde es 14 Monate geben und du dann auch in dem Verhältnis, also du zahlst bei dir Nebenkosten, ja auch das 13., 14., oder?
Aber das hat nichts mit der Wirtschaftskammer zu tun, bei den Lohnnebenkosten.
Aber als Bemessungsgrundlage wird das anscheinend mit einbezogen und nicht nur die 12 Monate. Und das ist ja auch falsch, oder?
Da kenne ich mich nicht aus, wie das berechnet wird, die Kammerumlage oder so.
Man wird das dann auch auf die 14 Monate, die es ja nicht wirklich gibt, als Bemessungsgrundlage.
Aber ich habe zum Beispiel, in Tirol gibt es für Werbeagentur, also für das Gewerbe, Werbeagentur gibt es kein Kollektiv und ich müsste keine, also ich müsste keinen 13. und keinen 14. Gehalt zahlen. Das ist was, das ich freiwillig mache. Und deswegen weiß ich nicht, wie es da dann, also da kenne ich mich viel zu wenig aus, wie das berechnet wird.
Ich kenne
mich
leider auch zu wenig aus, aber trotzdem macht es
wütend. Aber habt ihr drüber geredet?
Ja. Ja, aber ist nicht cool, oder?
Na, es ist irgendwie so, alle haben schon irgendwie auch zum Schauen, wie man alles über die Runden bringt und dass es halt alles irgendwie so gut weiterläuft und dann schaufeln sich manche einfach in der Krise die Tasche voll. Was mir auch aufgefallen ist, ganz kurz noch, beim Einkaufen, ich habe am Samstag wieder einen riesigen Wocheneinkauf gemacht. Wirklich die Lebensmittelindustrie ist das nächste Rage-Thema.
Ja.
Auf einmal sind die Verpackungen, also zum Beispiel das Kokosfett, ist auf einmal einfach in einem viel kleineren Glasel. Und was ist so, jetzt machen sie einfach die Mengen kleiner, lassen aber die Preise ungefähr gleich. So, hey, sag mal, ihr verarscht doch die Konsumenten.
Und das ist auch, das wirkt nicht wie ein Monopol, aber es gibt halt die paar großen Lebensmittelanbieter.
Und da wird aber jetzt anscheinend
Ahnung,
politisch
wie das kartellmäßig mit Preisabsprachen ist, aber man kann ja nichts dagegen tun.
Es wird aber jetzt, da wird dagegen vorgegangen bei den großen Lebensmittelkonzerne.
Echt?
Aber ja.
Okay.
Aber ja.
Nicht mit einer der reichsten Europäer,
Lidl-Familie. Lidl, die Lidl-Familie, ja. Ich habe noch eine Bezugnahme. Ja, super, ihr habt so eine Werbung gemacht. Ich habe noch eine Bezugnahme und zwar, wir haben ja letzte Woche kurz diesen Fall des Physiotherapeuten mit diesem Übergriff thematisiert und ich habe eine Nachricht bekommen, dass sich der Physio-Berufsverband sehr wohl dazu geäußert hat und ein Statement abgeben hat, weil ich ja gesagt habe, die müssten eigentlich auf die Barrikaden gehen, also muss ich zurücknehmen. Es gab auf jeden Fall ein Statement seitens des Physiotherapeutenverband. Hast du noch eine Beobachtung, Steff?
Ich habe eine lustige Beobachtung. Ich will mich nicht über die lustig machen, ich habe es extrem süß und lustig gefunden. Wir haben die beim Bahnhof abgeholt und du bist mit der Westbahn letztens von Wien nach Hause gekommen und wir haben die abgeholt und wo wir daheim waren, habe ich gefragt, und wie hast du die Westbahn gefunden? Und du hast gesagt, ich bin nicht schlecht begeistert. Dann habe ich so drüber nachgedacht, hast du es jetzt gut gefunden oder schlecht? War das jetzt doppelt verneint? Es war voll süß, wie du das gesagt hast. Also, du hast es, glaube ich, gut gefunden, oder?
War nie nicht. Fan der Westbahn,
aber ich
nehme es immer mehr an. Ich bin nicht schlecht begeistert. Ich finde, das ist ein legitimer Ausdruck. Ist ein bisschen österreichisch, finde ich. Nicht
doppelt.
Schlecht begeistert.
Also quasi nicht schlecht.
Ja, ich bin nicht begeistert. Das ist ja nicht schlecht, aber so.
Ja, <weiß nicht>. Okay.
Ich finde, das ist immer noch ein guter Ausdruck. Nicht schlecht begeistert.
Ich finde es auch voll cool. Ich habe seitdem schon ein paar Mal gesagt, ich probiere das jetzt anzunehmen.
Das, das probieren wir jetzt zu etablieren.
Die liebe Aussage. Wenn wir was cool finden ab jetzt, dann sind wir nicht schlecht begeistert.
Danke, Steff. Wir haben vorher, ich weiß gar nicht wo, haben wir das gelesen? Was? Ich glaube, wir haben einen Beitrag geschickt gekriegt, dass dieser Aufzug auf Bali auf der Insel Nusa Penida abgebaut wird. Weil, wie sich herausgestellt hat, fehlen die Genehmigungen für diesen Aufzug. Also sie haben jetzt einfach schon mal das ganze Konstrukt hingestellt und dann hat sich wohl doch nochmal irgendwer von der Regierung irgendwie gedacht, da schauen wir nochmal hin, ah hoppla, war doch keine Genehmigung da. Jetzt wird dieser Aufzug wieder abgebaut.
Sie haben jetzt 6 Monate Zeit, also der
Gouverneur
von Bali hat gesagt, 6 Monate ist jetzt Zeit, um den wieder abzubauen.
Genau.
Und irgendeine chinesische Investmentfirma hat das ja finanziert, oder?
Ja.
Sehr spannend.
Aber auf jeden Fall soll es heute so ein bisschen darum gehen, dass es sich schon lohnt, unter Anführungszeichen, wenn man politisch oder zu Dingen, die vielleicht auf dieser Welt nicht gut laufen, wenn man da einfach den Mut hat, das auch aufzuzeigen. Also ich glaube schon, dass auch über Social Media der Druck und der Aufschrei, dass dieser Lift da hingebaut wird, dazu beigetragen hat, dass da jemand nochmal nachgeschaut hat und gesagt hat, ah, vielleicht können wir das doch nicht machen. Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Vielleicht ist es auch gefährlich, weil ja dort ganz krasse Strömungen sein. Und wenn man dann einfach nur mehr Menschen an diesen Strand bringt, dann gibt es vielleicht dann nur mehr Todesfälle und so weiter. Außerdem verschandelt man die Natur. Und irgendwie haben wir gesagt, man denkt ja immer, das haben wir auch öfter im Podcast, dass man so als kleiner Bürger keine Macht hat. Also, dass es sich ja nicht bringt, wenn man irgendwie diskutiert oder wenn man halt sagt, hey, die Aussage ist rassistisch oder die Aussage ist frauenfeindlich oder wie auch immer. Aber dass es letztendlich eigentlich schon was bringt, wenn man seine Meinung äußert und dass dann auch wieder was bewegt wird.
So viel über Social Media oft geschumpfen wird, es hat so viel Positives, wenn man es halt nutzt. Und in dem Fall war es so, oder?
Ja, genau.
Es ist echt für viel so Reiseblogger, Reiseinfluencer einfach gefilmt worden, der Baufortschritt und so. Ob das insgesamt eine gute oder schlechte Idee war, muss man ja gar nicht bewerten jetzt im Nachhinein. Auf jeden Fall haben voll viele halt gesagt und darüber berichtet, sie finden es nicht gut, weil es halt echt so ein voll schöner Strand ist. Man kann ja eben im Boot auch hinfahren, wenn man sich denn ohne die 1000 Stufen darunter anschauen will. Also es hat ja die Möglichkeiten sonst auch schon gegeben. Mhm. Er ist halt echt nicht mehr naturbelassen gewesen. Und ja, scheinbar hat da schon Social Media weltweit da echt, also viele, in vielen Ländern, auf Deutsch, auf Englisch, ich habe da ganz viele Reels dazu gesehen, haben sich darüber aufgeregt, das schlecht gefunden, haben viel Zuspruch gekriegt, das war bestimmt mit ein Grund.
Und auch bei uns in den Alpen, oder? Da war es jetzt doch auch, wo war das, wo sie 2 Skigebiete zusammenlegen wollten?
Sie wollten den Pitztaler mit dem Ötztaler Gletscher verbinden, das wäre theoretisch nur ein Lift nötig. Mhm. Gegen das ist ja auch ganz lang vorgegangen worden. Ja. Und
auch wollte man nicht mal Aksameli zum und die Schlick verbinden. Genau. Und das ist auch quasi gescheitert daran, dass wirklich Naturschützer und Leute halt einfach laut waren und sich dagegen aufgelehnt haben, dass das halt so eingegriffen wird in die Natur. Also von dem her, glaube ich, unterschätzt man oft halt wirklich, wie viel Macht man hat, wenn man dann mal eine Petition startet oder eben so gewisse Tools einfach doch nützt. Und das haben wir als Generation, glaube ich, irgendwie so ein bisschen verlernt, oder? Ich glaube, gerade so wir Millennials sind halt in so Zeiten geboren, wo irgendwie alles so ein bisschen stable war, Neoliberalismus, irgendwie läuft gerade alles, Wirtschaft, klar, es hat immer wieder mal krasse Krisen gegeben, aber gut, da hat man sich dann schnell wieder davon erholt. Aber es ist ja immer so weitergegangen und auch politisch. Und irgendwie, ich habe vorher gerade vom Standard eine Schlagzeile nur gelesen, dass 46% der ÖsterreicherInnen einfach so unzufrieden sind mit dem politischen System. Ist natürlich ja wieder gefährlich in Zeiten, wo einfach auch die Rechten sehr laut sein und auch sehr einfache Lösungen irgendwie bieten. Aber wir haben ja auch schon öfter drüber geredet, gerade so das Thema Neoliberalismus, also das ist ja gerade so diese politische, wie sagt man, Struktur, in der wir gerade leben oder diese Zeit, so bezeichnet man das, wo man gesagt hat, ja, der Staat soll weniger eingreifen und der freie Markt regelt letztendlich alles. Und wir leben gerade in so dieser Zeit, wo man halt draufkommt, hat das so seine Schwächen, stimmt halt einfach nur bis zu einem gewissen Grad und funktioniert halt leider eben nicht, wie man an den aktuellen Zeiten halt gerade eben auch sieht. Und irgendwie hat uns das dazu geführt, dass wir halt einfach nur mal so ein bisschen beleuchten wollen, dass wir diesen Glaubenssatz, wir können eh nichts verändern, halt einfach, ja, vielleicht auflösen. Und dass man halt schon irgendwie versucht, sich wieder stärker einzusetzen für die Themen, die einem einfach selber bewegen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel Gleichstellung von Männern und Frauen, gleichberechtigte Strukturen und so. Das ist was mich wahnsinnig bewegt. Bei dir ist es was anders wahrscheinlich.
Ja, ich wollte mich eigentlich früher nie so politisch äußern, aber irgendwie ist man, je länger man in der Unternehmerwelt unterwegs ist, desto mehr Ungleichheiten oder ungerechtfertigte Stellungen sieht man, und das macht einfach echt, mir regt es teilweise richtig auf, wenn ich das so im Detail dann auch mitkriege, wie das abläuft und warum sowas entschieden worden ist. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, dass ich demnächst da auch ein bisschen mehr, mal da im Podcast, was ja jetzt Trauma ins schon, hätte ich früher, glaube ich, auch nie gesagt, so über die Wirtschaftskammerpräsidentin, dass ich es einfach öffentlich schlecht finde, wie das abläuft. Aber es ist einfach ein Fakt. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige. Stimme zu nutzen ist vielleicht nicht schlecht.
Na, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade so, jetzt in Zeiten von Klimawandel, Klimakatastrophe, oder was hat Fridays for Future da auch bewirkt, indem wirklich junge Menschen gesagt haben, hey, so geht's irgendwie nicht weiter. Es ist zwar nach wie vor super schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, da dagegen zu halten oder auch wirklich dem Aufschwung der Rechten irgendwie einfach was nicht zu resignieren und einfach so zu sagen, ja, ist halt jetzt so, ich finde es ja auch so krass, wo war das jetzt? Der neue Bürgermeister von New York war beim Trump, ja. Und du hast mir das Interview gezeigt, ja. Oder? Wo quasi eine Reporterin fragt, so quasi, sie haben ja den US-Präsidenten als Faschisten bezeichnet und er will halt anfangen, sich zu rechtfertigen. Und der Trump sagt, ah, ist egal, sag einfach, du hast es gesagt und so. Und denke ich mir so, ja. Ah, cool, also man kann jetzt einfach salonfähig behaupten, dass der US-Präsident sagt vor laufender Kamera, sagt völlig öffentlich über sich selber, er ist ein Faschist und das ist einfach okay.
Genau, der macht so Ausdrücke wie Nazi und Faschismus, macht er salonfähig.
Ja.
Und irgendwann ist das quasi gar nicht mehr schlimm.
Das ist immer mein Punkt, ja. Dass ich sage, Sprache ist so wichtig, weil durch Sprache verschiebt man die ganze Zeit Grenzen. Also weiß ich nicht, Friedrich Merz, jetzt sind wir wieder politisch unterwegs.
Ja, aber es macht das sauer.
Ja, der irgendwie mit seinem Stadtbild sagt, der irgendwie sagt so quasi, wir haben diese Probleme im Stadtbild und einfach so, wirklich so diese kleinen Aussagen, die das ja irgendwie nur fast, es klingt ja fast nur nett, oder? Das muss man sich dann ja erstmal wirklich erarbeiten, was meint er denn eigentlich genau damit? Und dann irgendwie auch so diese Grenze immer so kleines bisschen weiter verschieben, dass man sagen kann, naja, aber eigentlich, gell, also die Ausländer, gell, also und dann ist man ja wieder bei so einer Wirtshaus-Küchendiskussion, wo man dann schon sagen kann, ja, aber eigentlich
Da macht er das nicht wegen seiner Werte, sondern wegen der Statistik, was halt gerade jetzt die Leute hören wollen.
Ja,
die Leute
wegen seiner eigenen Macht letztendlich.
Genau, die Leute wollen einfach ein bisschen mehr rechtes Gedankengut hören anscheinend. Mehr die Hälfte der ganzen deutschsprachigen Einwohner, und dann gibt er ihnen das halt.
Mhm.
Das ist einfach so, naja, scheiß Marketing dann im Endeffekt.
Ja.
Ich wollte leider ein paar so Diagramme ausgespeichert, einfach ein paar so Rankings, wo Österreich im Vergleich zu der EU ist, gibt es ja die OECD. Da ein Beispiel, Österreich hat den größten Sozialstaat, da ist Österreich ganz vorne dabei.
Mhm.
Dann Land der Berge, Land der Pleiten.
Mhm.
Gegenüber EU-Schnitt weit drüber mit den Insolvenzen quartalsweise.
Mhm.
Zum Beispiel Dänemark ist da weit, weit drunter. Dann Österreich verliert Jahr für Jahr an Wettbewerbsfähigkeit. Zurzeit sind wir ganz weit hinten. Deutschland auch nicht gut, aber Schweiz Platz 1. Wir sind Platz 26. Dann, was habe ich nur geschrieben? Geburtenrate ist auch korrelierend mit den ganzen Bewegungen quasi. Die Geburtenrate geht echt weit steil nach unten. Dann Österreich hat die höchsten Arbeitskosten in der OECD. Also wie wir vorher gesagt haben, die ganzen Nebenkosten und so, ist einfach ein zu großer Teil. Und das Wirtschaftswachstum ist Österreich auch ziemliches Schlusslicht in der EU. Dann habe ich noch eins. Österreich hat auch eins von den größten Schuldenzuwachs. Und, was wir schon lange wissen, wir sind ein Hochsteuerland.
Ja, Ja, kleine Einkommen werden
genau. Am
meisten besteuert.
Genau, ja. Also im 55% ist ja unser Höchststeuer. Ja. Das sind leider so hingeschmissene Tendenzen und das hängt alles miteinander.
Nicht falsch verstehen, weil ich jetzt gesagt habe, kleine Einkommen. Also, aber es ist so zum Beispiel, keine Ahnung, René Benko hat damals dann gleich viel Steuern gezahlt, der irgendwie, weiß ich nicht, Milliardär war, wie, oder wahrscheinlich eher gar keine Steuern privat, wie jetzt aufgedeckt wird. Aber ich sage jetzt nur irgendein, weiß ich nicht, krasser Unternehmer, der irgendwie, weiß ich nicht, 6-7-stellige Einnahmen hat, zahlt dann irgendwie gleich viel Steuer halt wie, weiß jetzt gar nicht, wie das, wo da die Grenze ist. Aber
mehr Steuern von Vermögenssteuer kommen und nicht vom kleinen Mann.
Vom Einkommen oder von den Pensionen. Genau. Ich finde es ja auch so krass, wie jetzt in Wien, wo sie.
Aber krasse Tendenzen, oder? Da musst du mal alles so nur auf der Zunge zergehen lassen.
Der Sozialstaat wird gerade so eingeschränkt, zum Beispiel auch in Wien hat es jetzt geheißen, ja, leider die Obdachlosenheime, die haben kein Geld mehr, um eine zweite warme Mahlzeit am Tag. Also es gibt nur noch eine warme Mahlzeit. Und ich denke mir, wirklich, ihr spart bei den Ärmsten der Armen ein? Oder wie viele Kinder in Österreich wirklich in absoluter Armut aufwachsen? Und in Deutschland ist die Schere ja nur krass. Also Deutschland, da haben wir diesen Podcast mal von dieser Gerechtigkeitsforscherin irgendwie angehört, die gesagt hat, die Ungerechtigkeit in Deutschland ist eigentlich gleich hoch wie in Mexiko, also die Schere zwischen Arm und Reich.
Ja.
Nur in Deutschland ist halt das Niveau der Armen prinzipiell höher durch den früheren Sozialstaat.
Genau, deshalb schreien die nur nicht auf, aber wenn das...
Es geht in eine ähnliche Richtung und dass diese Umverteilung einfach stattfinden muss und auch wenn man dann sich manche denken so, ja, die vielleicht auch mehr Erspartes haben oder auch vielleicht irgendwie... Eine Million am Konto, es geht gar nicht um die Leute, sondern es geht um diese Superreichen, die halt einfach Milliarden haben oder was in Amerika jetzt Musk, der einfach Trillionär ist. Also dadurch, durch den Zinseszinseffekt werden ja die Reichen einfach so viel reicher in dieser kurzen Zeit und die Armen einfach nur ärmer. Und das muss
kann man mit Arbeit
passieren.
Nicht aufholen.
Nein, genau.
Das geht nicht.
Und irgendwie, ja, ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir einfach mutig sein und auch unsere Meinungen sagen und in die Diskussion gehen und uns austauschen und halt einfach nicht leise sein zu diesen ganzen Themen. Weil ich glaube, man kann dann schon sehr viel letztendlich bewegen und ich finde es ja so schade, dass einfach so ein wunderschönes, reiches Land wie Österreich, wo ich habe auch im letzten Jahr und also die letzten Jahre immer wieder so das Gefühl gehabt, mein Wille eigentlich weg irgendwie. Man sieht dann irgendwie die ganzen Privilegien vielleicht, die man hat oder auch wie gut es uns in diesem Land geht, irgendwie nimmer und denkt sich mal, vielleicht leben wir ja woanders wirklich besser. Und seit wir auf Bali waren, mir hat es am Wochenende auch jemand auf Instagram geschrieben, dass seit die 4 Wochen auf Bali war, dass sie Innsbruck besonders lieben. Sag ich, ja krass, ob ihr das auffällt, weil es wirklich so, dass ich es wieder viel mehr zu schätzen weiß, wo wir überhaupt leben dürfen und was wir für Natur haben und wie gut es uns geht, dass wir in Sicherheit leben. Und es sind halt alles so Sachen, die irgendwie auch aktuell irgendwie so ein bisschen am Spiel stehen. Und ich glaube, es ist wieder wichtig, dass wir uns irgendwie als Gesellschaft da auf die Hinterfüße stellen und sagen, hey, wir setzen uns ein, wir schauen, wo hakt es gerade. Und eben, wie gesagt, dann braucht es eben andere Politiker. Dann braucht es halt wieder welche, die einfach Entscheidungen für die Menschen treffen und eben nicht in die eigenen Taschen irgendwie arbeiten.
Genau, und es sind ja in die Institutionen voll oft so viel positive Leute, die was Positives bewirken wollen und die werden ja oft so im Keim erstickt und oft hat man auch, so wie mir jetzt, ich verstehe es auch, wenn sich jemand nicht äußert, ich war früher eben auch so, weil eigentlich muss ich aufpassen, was ich über die Wirtschaftskammer sage, weil wir haben die ja teilweise mal als Kunden gehabt und pitchen da manchmal mit, um einen Filmauftrag zu kriegen, aber am Ende hat das eine ja nichts mit dem anderen zu tun. Und du musst eigentlich da trotzdem das machen, weil sonst ist man wieder Teil von einem System, wo man sich vielleicht im Hinterkämmerchen drüber aufregt, aber dann trotzdem mitspielt.
Ja.
Das darf es ja auch nicht sein.
Ja, ist halt.
Aber ja, es kann auch einfach sein, dass ich am Ende, wir haben letztes Jahr unseren Mitarbeiter vor 2 Jahren kündigen müssen und am Ende vielleicht führt es einfach dazu, dass wir unsere Firma auch zumachen müssen, aber ich hoffe nicht. Da glaube ich, man keine Aufträge mehr kriegt, weil man über alles sich äußert, weil wir ja doch auch abhängig sind von öffentlichen Institutionen. Teil. Aber so ist es halt, oder? Ich finde, da das eine schließt das andere nicht aus.
Ja.
Ich hoffe, das sind alle so.
Ich bin da einmal so ein bisschen gespalten. Da ist halt natürlich dann die Angst im Hintergrund, so was für Konsequenzen hat es für mich, aber ja.
Dann soll es so sein, ja.
Ja.
Jetzt ist zu spät, oder?
Jetzt ist zu spät. Die Folge geht so online.
Ja.
Puh. Haben wir uns mal wieder Luft gemacht.
Sehr in Rage geredet.
Politisch.
Ja, ich dachte, also wenn sich da jemand auskennt, wie so eine Abstimmung abläuft, mich würde das voll interessieren.
Ein bisschen sind wir schon wie so ein Wirtshaus-Podcast, gell? Oder? Wir sitzen dann da mit unseren halbschwindligen Argumenten und diskutieren. Vielleicht holen wir uns mal ein Bier dazu. Es ist Dienstag, 12 Uhr. Da hat man so eine richtige Wirtshausdiskussion.
Ist ja nichts Schlechtes, eine Wirtshausdiskussion. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele wichtige Deals abgeschlossen worden in einem Wirtshaus.
Ja.
Der Geschichte Tirols.
Absolut.
Ich kenne da Geschichten bei uns daheim, da ist gekartelt worden und sind Grundstücke verspielt worden.
Viel zu zach.
Ja. Okay. Hast du noch was jetzt? Ich bin jetzt leer.
Ich bin auch leer. Nimm die ganze politische Wut wie rauslassen. Ragebait. Na, lasst euch nicht stressen in der Vorweihnachtszeit.
Genau. Und es ist auch nicht alles schlecht, was so Institutionen natürlich machen.
Ah, überhaupt
nicht. Das sagen wir ja nicht mit dem. Ich war gestern auf einem voll coolen Event. Kulturforum Ruptur hat es geheißen. Da haben wir unser Wörthersee-Projekt vorstellen dürfen. Da waren voll viele coole andere Projekte und Initiativen, die gefördert sind. Also, da entsteht ja voll viel Gutes. Nur darf das halt nicht ausgenutzt werden. Es wird zum Teil ausgenutzt, zum Teil hat es voll die positiven Effekte für die ganze Gesellschaft. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, immer wieder drauf zu schauen, wie sich es entwickelt. Von dem her hat mich voll interessiert, ob es da irgendwie Kontrollorgane gibt. Vielleicht gibt es die auch nicht.
Vielleicht gibt es ja jemanden aus der Wirtschaftskammer, der da Wissen hat, der unseren Podcast unter Umständen hört.
Da die nächstes Mal dazu Bezug nehmen.
Hast du nicht eine coole Nachricht gekriegt, zwecks der Initiative,
dass das vergessen.
Museen auf Rezept gibt?
Genau, mir hat Anna geschrieben, hallo Stefan, habe vernommen, dass du dich in eurem Podcast sehr positiv über unsere Initiative zu Museum auf Rezept geäußert hast. Vielen Dank, das freut mich sehr. Wir bemühen uns, jene zu erreichen, die bisher nicht in Museen gehen und denen es gut tun würde. Dein Feedback bestärkt uns bei unserer Initiative. Falls ihr mal nach Bregenz kommt, bitte melde dich. Super nett. Also ja, cool. Vielleicht gibt es ja bald auch in ganz Österreich. Ich glaube, mittlerweile ja bis jetzt nur in Bregenz, also in Vorarlberg. Viel Glück weiterhin.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche.
Ich wünsche euch was und ich freue mich auf Nachrichten.
Und vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, dass sie den Podcast jede Woche hören, dass sich voll drüber freuen und dass wir unbedingt weitermachen sollen. Da kamen letzte Woche einige Nachrichten als Feedback. Vielen Dank dafür.
Danke auch von mir. Schöne Woche euch.
Tschüss.